Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bis zum Jahr 2008 galt unser Mond als trockener Himmelskörper. Dann jedoch fanden Wissenschaftler in Magmaproben, die Apollo-Astronauten zur Erde gebracht hatten, Wassermoleküle. Und jetzt haben Astronomen mit einem Infrarotteleskop an Bord eines umgebauten Jumbojets die Oberfläche des Mondes genauer untersucht und dabei weit größere Wasservorkommen gefunden als bislang angenommen.
Das Wasser auf dem Mond ist auch diesmal wieder eine schöne Entdeckung, wird aber künftigen Mondmissionen kaum als Quelle für Trinkwasser oder Treibstoff dienen.
Meint unser Astronomie-Fachautor Dirk Lorenzen, mit dem wir gleich darüber im Detail sprechen. In der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus, blicken wir auf die Dunkelfeld-Röntgen-Methode und sprechen dann über gefälschte Medikamente und wie die Covid-19-Pandemie die Probleme vor allem in den Ländern des globalen Südens verschärft. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Es gibt in der Wissenschaft Themen, die kommen einem irgendwie bekannt vor, weil sie in leicht abgewandelter Form immer wieder auftauchen. Der ominöse Planet X am Rande des Sonnensystems ist so ein Fall und das Wasser auf dem Mond. In schöner Regelmäßigkeit melden Astronomen, das kostbare Nass auf dem Begleiter der Erde gefunden zu haben. In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Astronomy ist dies aktuell wieder mal der Fall. Unser Fachautor Dirk Lorenzen. Dirk, was genau haben die Astronomen jetzt entdeckt?
Sie haben sich den Krater Clavius angesehen, einen der größten Krater auf dem Mond, und haben dort im Infrarotlicht sozusagen den optischen Fingerabdruck von Wasser gefunden. Also aus diesem Krater kommt Strahlung, die nur von Wassermolekülen im Boden da kommen kann. Und die Forscherinnen und Forscher kommen dann zum Ergebnis, dass in etwa 2 Kubikmetern Mondboden so viel Wasser stecken muss, wie dem Inhalt einer kleinen Getränkedose entspricht. Um das mal einzuordnen, selbst in den Wüsten auf der Erde enthält der Boden in der Regel viele hundertmal mehr Wasser als dieses Mondgestein. Wir reden hier also wirklich nur von Wasserspuren, nicht etwa einer Art Grundwasser.
Und in welcher Form liegt dieses Wasser vor? Oder in welcher Form haben die Wissenschaftler dieses Wasser jetzt beobachtet?
Es geht da tatsächlich um Moleküle im Mondboden, nicht irgendwie um Tropfen oder gar Pfützen. Der Mond hat ja keine Atmosphäre und wenn die Sonne scheint, ist es über 150 Grad Celsius heiß, also flüssiges Wasser, wie wir es kennen, kann da gar nicht existieren. Diese Wassermoleküle, die stecken so in den Poren von Sand und Staubkörnchen, vermutet man, oder im Inneren von kleinen Glaskügelchen.
Sie sagen, vermutet man. Wie heißt es, woher kommt das Wasser? Also was vermuten die Wissenschaftler in diesem Fall?
Das wüssten die auch gerne, wo es genau herkommt. Das ist eben nicht ganz klar. Womöglich kommt es eben von Meteoriten, auch sehr kleinen, die ständig auf dem Mond einschlagen und dabei diese Glaskügelchen bilden. Zudem enthält der Sonnenwind, so ein stromgeladener Teilchen, der von der Sonne ausgeht, auch Partikel, die im Mondboden Wasser bilden können. Und man hat eben, das macht es so schwierig, bisher nur diese eine Beobachtung. Man weiß auch nicht, ob sich das im Laufe des Tages praktisch auf dem Mond das Wasser anreichert und dann irgendwann wieder verflüchtigt. Klar ist nur, es kommt nicht überall auf dem Mond vor. Man hat nämlich eine äquatornahe Vergleichsstelle beobachtet und hat dort nichts gefunden.
Nun hat man Wasser nicht in Proben vom Mond gefunden. Wie sind die Messungen diesmal gelungen?
Man hat eben ein Infrarotteleskop nehmen müssen, weil das Wasser sich im Infrarotbereich verrät. Gleichzeitig blockiert aber der Wasserdampf der Erdatmosphäre diese Strahlung aus dem All. Das heißt, wenn man Wasser im All beobachten will, muss man oberhalb des Wassers der Erde sein. Entweder macht man das mit einem Satelliten, so etwas gibt es im Moment nicht. Aber die fliegende Sternwarte SOFIA, ein Jumbojet mit einem 2,7 Meter Teleskop, damit ist man eben hoch in der Atmosphäre geflogen, hatte dann den ganzen Wasserdampf unter sich und hat dann diese Spuren von Wasser auf dem Mond nachweisen können.
Kürzlich sorgte ja die Entdeckung eines Gases in der Venus-Atmosphäre für Aufsehen, das auf Leben hindeuten könnte. Später meinten dann andere Fachleute, die Messdaten geben diesen Befund gar nicht her. Ist das jetzt auch in diesem Fall Wasser auf dem Mond möglich?
Man ist sich des Risikos bewusst, dass man vielleicht doch nur im schlimmsten Fall das restliche Wasser in der Erdatmosphäre beobachtet hat, das dann immer noch zwischen SOFIA, dieser fliegenden Sternwarte, und dem Mond war. Aber das SOFIA-Team ist sich sehr sicher, dass man das mit Modellen gut herausgerechnet hat und meint, man hat jetzt wirklich Wasser auf dem Mond gesehen.
Auch im Fall Wasser auf dem Mond könnte man ja einen alten Film zitieren und täglich grüßt das Murmeltier, nun nicht täglich. Aber was unterscheidet diese Entdeckung denn von früheren?
Ja, früher hatte man eben anfangs bei Radarbeobachtungen, dass man einfach gesehen hat, in irgendwelchen Kratern an den Mondpolen, in die nie Sonne hineinscheint, dort gäbe es Wassereis, was vermutlich von abgestürzten Kometen mal gekommen ist. Dann hat man zumindest Bruchteile von Wassermolekülen, so OH-Moleküle mal gefunden. Und jetzt hat man eben tatsächlich erstmals Wassermoleküle nachgewiesen und das auch noch im Sonnenlicht, im hellen Sonnenlicht auf dem Mond. Das ist eben ganz anders als das, was man bisher hatte. Aber so ganz neu, wie die NASA tut, ist es eben auch nicht, denn Casey Honeyball, die Leiterin dieses Projekts, hat das Ganze schon vor einem Jahr in ihrer Doktorarbeit auf der Universität von Hawaii geschrieben und im März auch auf einer Online-Tagung vorgestellt. Die NASA bauscht das jetzt gerne auf, weil es natürlich gut dazu passt für die künftigen Missionen zum Mond, dass man sagen kann, da ist Wasser, das vielleicht die Astronauten nutzen könnten. Man steht ja massiv unter Druck, man braucht viele Milliarden Dollar für die nächsten Schritte zum Mond und da passt das Wasser auf dem Mond sehr gut. Aber ganz so neu, wie die NASA tut, ist es eben nicht.
Dirk Lorenzen, über einen eisigen Traum mit dem Infrarotatmosphärenteleskop SOFIA gelingt der Nachweis von Wasser auf dem Mond. Vielen Dank für diese Einordnung und Hintergründe.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Die Berufung von Franz Pfeiffer 2009 als Professor für biomedizinische Physik an der TU München war für den damals 36-jährigen Physiker Anstoß für die Entwicklung des Dunkelfeldröntgens für medizinische Zwecke. Und da diese Methode extrem kontrastreiche Bilder aus dem Körperinneren liefert, bestand die Hoffnung, sie könnte die Früherkennung von Krebs, Alzheimer und Osteoporose erleichtern. Mittlerweile kommt das Dunkelfeldröntgen aber vor allem bei der Diagnose von Lungenkrankheiten zum Einsatz. Bernd Schlubeck über eine tolle Idee und was daraus geworden ist.
Bei den Ärzten, die waren immer wahnsinnig offen und sehr unterstützend. Eher so bei den Medizin-Physik-Kollegen weltweit war schon sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Und immer wieder hieß es am Anfang, es geht ja nie mit einer bewegten Lunge und einer Maus und so einem rotierenden, ungefederten Setup. Also da gab es schon immer viel Kritiker, ja. Aber da muss man einfach eine gewisse Sturheit besitzen. Also nicht eine, sagen wir mal, blinde Sturheit, sondern muss ich schon 10-mal überlegen, ob das auch wirklich physikalisch so funktionieren kann. Und wenn, dann muss man aber auch einfach dabei bleiben und sagen, so, das mache ich jetzt einfach.
Als Franz Pfeiffer 2009-2010 begann, das Dunkelfeldröntgen für die medizinische Diagnostik zu entwickeln, musste er sich vieles anhören. Die Kritik kam nicht von ungefähr. Seit den 1980er Jahren hatte es immer wieder Versuche gegeben, die Vorzüge des Phasenkontraströntgens, das bei der Materialforschung mit Synchrotronstrahlung schon länger zum Einsatz kommt, für die medizinische Bildgebung zu nutzen, erzählt der Professor für biomedizinische Physik an der Technischen Universität München. Doch viele namhafte Röntgengerätehersteller waren gescheitert. Franz Pfeiffer hat gezeigt, dass es doch geht. Vor einem Jahr wurde das weltweit erste Dunkelfeldröntgengerät für Patienten zugelassen.
Der Clou ist, dass sie tatsächlich jetzt eine komplett neue Kontrastmodalität haben, die ihnen in jedem Bildpunkt die Fähigkeit der Streuung zeigt. Also wenn sie viele kleine Fasern haben, viele kleine Löcher, viel poröse Struktur, denken Sie an den Schaum, denken Sie an eine Lunge oder an Knochenstrukturen, dann gibt es ein Dunkelfeldsignal. Und so hat man letztendlich Informationen gewonnen über die Mikrostruktur, auf die sie in der normalen Absorption praktisch keinerlei Zugang haben.
Normale Röntgengeräte messen die Absorption von Röntgenstrahlung, wenn sie durch den Körper dringt. Weil verschiedene Arten von Gewebe unterschiedlich viel Röntgenlicht schlucken, entstehen Röntgenaufnahmen, wie wir sie kennen. Weiße Strukturen auf milchigem Hintergrund. Beim Dunkelfeldröntgen ist es aufwendiger, ein Bild zu erzeugen. Denn hier wird nicht gemessen, wie stark Gewebe die Röntgenstrahlen absorbiert, sondern wie stark es sie vom Kurs abbringt, wegen der Streuung an den Grenzflächen zwischen Luft und Gewebe. Dazu müssen kleinste Ablenkungen detektiert werden, so klein, dass sie die Position des Röntgenstrahls nach einem Kilometer um gerade mal einen Millimeter verändern.
Wir machen das, indem wir letztendlich so Gitterstrukturen benutzen, die Mikrometer Abstand haben. Das sind also im Wesentlichen so kleine Lochblenden oder Streifenblenden, die man hintereinander stellt. Wir können also aus diesen 3-4 Bildern, die wir dann aufnehmen, während wir diese Gitter gegeneinander leicht verschieben, nur ein paar Nanometer, genau analysieren, wie hat in einem Punkt das Objekt diesen Strahl aufgeweitet, also gestreut. Und diese Streuung ist dann das Dunkelfeldsignal.
Für die Bildgebung im Dunkelfeld passiert das Röntgenlicht insgesamt 3 Gitter, sowie das Objekt, das untersucht werden soll. Auf dem Röntgendetektor zeigen sich dann weiße Strukturen auf dunklem Hintergrund. Krankes Gewebe erscheint als Verschattung, weil die Zahl der Luftgewebegrenzflächen abnimmt und die Röntgenstrahlen weniger gestreut werden. Dass dieser gitterbasierte Aufbau prinzipiell funktionieren könnte, war Franz Pfeiffer und seinem Kollegen Christian David vom Paul-Scherrer-Institut im schweizerischen Villingen schon früh klar. Erste Studien mit kleinen Gewebeproben im Münchner Labor lieferten dann den Beweis und brachten Franz Pfeiffer 2011 den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein. Um 2013, 2014 herum, nachdem der Wissenschaftler Fördergelder beim Europäischen Forschungsrat eingeworben hatte, startete er die ersten Versuche an lebenden Mäusen. Dafür hatte er in der Zwischenzeit mit Kollegen ein erstes kleines Dunkelfeldröntgengerät entwickelt und gebaut.
Das hat uns auf einmal auch in die Lage versetzt, viele Krankheitsmodelle tatsächlich in der Maus anzuschauen. Für das Lungenemphysem, für die Lungenfibrose, für die Lungenentzündung, für Lungenkrebs. Und das hat in einer Reihe von medizinisch wichtigen Publikationen resultiert, die einen Mehrwert aufgezeigt haben. Und das war also nach der Demonstration vorher, dass es mal im Labor geht, schon ein wichtiger Meilenstein.
Das überzeugte schließlich auch die Kritiker in der Medizinphysik-Community. Der Wissenschaftler hatte die entscheidenden Hürden genommen. Er führte eine Gitterblende direkt hinter der Röntgenröhre ein. Damit funktioniert das Dunkelfeld mit einer konventionellen, also eher schwachen Strahlenquelle. Und ein ausgeklügelter Algorithmus korrigiert Messfehler, die durch Umwelteinflüsse entstehen können. Heute steht der weltweit erste Prototyp am Klinikum rechts der Isar. Eine erste klinische Studie damit ist gerade im Gange.
Angefangen haben wir mit einer Patientenstudie zur chronisch obstruktiven Lungenkrankheit, COPD abgekürzt, wird durch Luftverschmutzung etc. verursacht. Und wir sehen, dass wir da ein sehr, sehr gutes Signal bekommen und sind gerade dabei, diese ersten Ergebnisse zu publizieren. Corona kam jetzt tatsächlich einfach dazwischen. Wir haben dann die COPD-Studie erstmal auf Eis gelegt aus Sicherheitsgründen und haben jetzt auch mit Corona-Patienten angefangen.
Wann das Dunkelfeldröntgen wirklich im Krankenhausalltag ankommt, ist schwer zu sagen. Erste Kooperationen mit Röntgengeräteherstellern sind gestartet. Franz Pfeiffer glaubt, dass es in Universitätskliniken in den nächsten 1 bis 3 Jahren soweit sein könnte. Die Vorteile liegen auf der Hand. Weil die Bilder schärfer sind als konventionelle Röntgenaufnahmen, könnten schwere Lungenkrankheiten wesentlich früher diagnostiziert werden. Außerdem ist die Strahlendosis ca. 100 Mal geringer als bei einer Computertomographie.
Und dann wäre die nächste Entwicklungsstufe natürlich ein Röntgen-Dunkelfeld-CT zu bauen. Ich denke, dass wir da auch in 5, 6, 7 Jahren so weit sind, wie wir jetzt mit dem klassischen 2D-Röntgen sind.
Dunkelfeld-Röntgentechnik spürt Lungenkrankheiten frühzeitig auf. Bernd Schlubeck über eine tolle Idee und was daraus geworden ist. Gefälschte Medikamente sind schon seit langem ein Problem, vor allem in den Ländern des globalen Südens. Knapp 20% der Malaria-Medikamente und rund 12% der Antibiotika weltweit enthalten entweder keine oder zu wenig Wirkstoffe. Die Situation hat sich in der Covid-19-Pandemie nun weiter verschärft. Darüber wurde heute auf dem World Health Summit in Berlin diskutiert. Volkert Wildermuth hat für uns diese Online-Veranstaltung verfolgt. Volkert, erst einmal, wie hat SARS-CoV-2 das Problem der gefälschten Medikamente verstärkt?
Ja, auf dieser virtuellen Tagung, da wurden Erfahrungen aus Nigeria, aus Ruanda und Kenia vorgestellt. Die Probleme dürften in Afrika aber überall ähnlich sein. Auf dem Kontinent gibt es nämlich nur wenige Hersteller von Medikamenten. Das heißt, die meisten Wirkstoffe, die werden importiert, vor allem aus Indien und China. Und die Pandemie hat ja ganz schnell die internationalen Handelswege unterbrochen. Das hat in Europa zu Problemen geführt. Aber in Afrika, da kam es wirklich zu Engpässen in der Versorgung mit wichtigen Medikamenten. Entsprechend schossen die Preise in die Höhe und das macht natürlich das Geschäft mit den Fälschungen lukrativ. Beispiele waren Antibiotika, Pillen gegen Magengeschwüre, Narkosemittel und so weiter und so fort. Und natürlich geht es auch um Substanzen und Produkte, die ganz speziell zur Versorgung von Covid-19-Patienten notwendig sind. Auch in Deutschland ist es ja so, dass nicht jede Maske mit einem FFP2-Aufdruck auch wirklich diesem Standard entspricht. Und das hat man auch in Nigeria festgestellt. Desinfektionsmittel enthalten dort oft nicht ausreichend Alkohol. Und was die Medikamente betrifft, da ist Hydroxychloroquin in Afrika besonders populär. Da ist ja klar, dass das wohl nicht wirklich gegen SARS-CoV-2 hilft. Trotzdem gibt es viele Fälschungen, die entweder zu wenig oder gar keinen Wirkstoff enthalten oder andere Billigsubstanzen, Paracetamol, Antibiotika. Wie gesagt, das mag im Zusammenhang mit Covid-19 kein Problem sein, aber die Medikamente werden ja auch gegen Malaria eingesetzt und dort können Fälschungen wirklich gefährlich sein.
Und was können die Länder in Afrika nun gegen diese Fälschungen unternehmen?
Ja, entscheidend ist natürlich, dass sie erstmal entdeckt werden, dass diese Fälschungen vorhanden sind. Da hat sich im Verlauf der letzten 10 Jahre in Afrika das sogenannte Mini-Lab durchgesetzt. Das ist ein Koffer voller Tests, mit dem lassen sich 100 der wichtigsten Medikamentenwirkstoffe nachweisen und zwar mit ganz einfachen Mitteln, ohne dass überhaupt ein Stromanschluss notwendig ist. 800 dieser Mini-Labs, die sind im Einsatz zum Teil von Deutschland finanziert und die konnten auch während der Pandemie solche Fälschungen entdecken und zwar, und das ist jetzt wirklich entscheidend, nicht nur in den Hauptstädten, sondern wirklich in den ganz kleinen Kliniken, in den Apotheken auf dem Land in Kenia zum Beispiel. Es gibt auch Handgeräte, Scanner, mit denen lassen sich innerhalb von Sekunden solche Fälschungen identifizieren, aber diese True-Scan-Geräte, die sind teuer und deshalb nicht so verbreitet. Und natürlich machen auch die nationalen Labore mit, auch die arbeiten auf Hochtouren, um Fälschungen zu entdecken.
Diese Tests, das ist ja nur die eine Seite der Medaille, aber was können die Länder in Afrika auf der politischen Ebene tun, um gegen solche Fälschungen vorzugehen?
Ja, Dr. Moji Christiana Adeyeye, die leitet in Nigeria die nationale Behörde für die Medikamentenzulassung und die hat direkt eine Delegation nach Indien und China geschickt. Dort kommen nämlich 70% der Medikamente von Nigeria her. Die haben mit Laboren vor Ort, also in den Herstellungsländern, Kooperationen vereinbart und die werden jetzt schon vor dem Export unabhängig prüfen, ob die Pillen wirklich das enthalten, was sie sollen. Außerdem hat man natürlich innerhalb von Nigeria die Kooperation der Behörden gestärkt, um schneller gegen Fälscher vorgehen zu können. Das hat sich im Übrigen auch bei der Tagung gezeigt. Auf dem Bildschirm konnte man sehen, wie Dr. Adeyeye plötzlich ins Auto gestiegen ist. Die musste nämlich zum Treffen mit der Regierung ganz plötzlich. Also dieses Problem der Medikamentenfälschung, das wird in dem Land wirklich ernst genommen. Das ist in Ruanda auch so. Dort hat die Regierung den Einkauf der Medikamente neu aufgestellt, neu organisiert. Da versucht man jetzt Zwischenhändler zu umgehen, direkt bei den Originalherstellern einzukaufen. In Ruanda gab es auch Schwierigkeiten mit gespendeten Medikamenten. Da war zum Teil die Beschriftung nicht klar, da war auch nicht sicher, ob die Wirkstoffe zugelassen sind. Also auf vielen Ebenen geht man jetzt das Problem an. Diese Probleme gab es schon immer, aber durch Covid-19 sind sie eben noch mal verstärkt worden.
Und wie könnte man diese Probleme lösen? Welche Perspektiven wurden in Berlin vorgestellt oder auch diskutiert?
Ja, es gibt ja weltweit Kooperationen gegen solche Medikamentenfälschungen, gerade in Afrika. Da machen auch die großen Pharmahersteller mit, geben Geld. Es wird an neuen Techniken gearbeitet, Fälschungen zu erkennen, Systeme fürs Handy. Für teure Wirkstoffe arbeitet man an Verpackungen, die eine Signatur haben, die die Echtheit sicherstellen. Das wird sicher bei Covid-19 noch wichtig werden. Es ist bereits verdünntes Remdesivir aufgetaucht. In Indien wurden gefälschte Covid-19-Impfstoffe sichergestellt. Und gerade diese Impfstoffe, die werden wirklich die begehrtesten Medikamente der Welt sein, meint der Tübinger Pharmakologe Professor Lutz Heide. Das wird die Fälscher auf den Plan rufen und da muss man wirklich neue Strategien entwickeln. Da reicht das Minilab auch nicht aus und deshalb muss man jetzt, während die Impfstoffe noch entwickelt werden, auch an diesen Strategien gegen die Fälscher arbeiten.
Gefälschte Medikamente und wie die Covid-19-Pandemie die Probleme vor allem in den Ländern des globalen Südens verschärft, das waren Hintergründe und Einordnungen von Volkert Wildermuth vom und über dem World Health Summit, der in Berlin stattfindet. Die Meldung aus der Wissenschaft, heute zusammengestellt und präsentiert von Michael Stang.
Die Erprobung eines Antikörpermittels gegen das Coronavirus wird auf Geheiß von US-Behördenvertretern vorzeitig beendet. Grund sei, dass der experimentelle Cocktail des Unternehmens Eli Lilly bei stationär behandelten Covid-19-Patienten keine Wirkung zu zeigen scheine, teilte das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten mit. Die Nachricht ist ein Rückschlag für einen der vielversprechendsten Ansätze für eine Covid-19-Behandlung, der durch die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump bekannt wurde. Malaria-Parasiten sind flexibel. Der Hauptparasit, der die Tropenkrankheit Malaria verursacht, Plasmodium falciparum, kann vom menschlichen Immunsystem unbemerkt in geringen Mengen im Blutkreislauf überleben. Dies gelingt dem Erreger während der Trockenzeit, indem er seine Genaktivität verändert. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Medicine. Dadurch entgeht der Parasit der Erkennung und Beseitigung durch die Abwehrkräfte der Patienten und kann den Malaria-Übertragungszyklus in der folgenden Regenzeit verstärken. Unklar ist weiter, wie die Umweltveränderungen die Genaktivität des Erregers steuern. Auch Fledermäuse kennen Social Distancing. Vampirfledermäuse sind soziale Tiere, die gegenseitig Fellpflege betreiben und Nahrung teilen. Erkrankt ein Tier jedoch, hält es Abstand zu gesunden Artgenossen. Dieses bereits in Gefangenschaft beobachtete Verhalten konnte ein internationales Biologenteam nun auch bei Freilanduntersuchungen in Belize nachweisen. Im Fachblatt Behavioral Ecology schreiben die Forschenden, dass sie mehr als 30 Weibchen aus einer Gruppe gefangen und der Hälfte der Tiere eine Substanz verabreicht haben, die für 6 bis 12 Stunden eine bakterielle Infektion simuliert. Anschließend wurden die Fledermäuse mit Sensoren ausgestattet und freigelassen. Danach erfassten die Sensoren, wer sich wann in wessen Nähe befand. Demnach reduzierten die erkrankten Tiere deutlich ihre soziale Aktivität, sie hielten Abstand, waren lethargisch und schliefen mehr. Der Immunschutz gegen eine erneute Coronavirus-Infektion nimmt in der Bevölkerung schneller ab als angenommen. Das geht aus einer Studie eines Teams des Imperial College London hervor. Bei der Erhebung hatten die Forschenden Patienten untersucht, die sich im März bzw. April mit dem neuen Coronavirus infiziert hatten und bei denen schon wenig später keine Antikörper im Blut mehr nachweisbar waren. Der Antikörperspiegel fiel demnach von 6,6% Ende Juni auf 4,4% im September. Das deutet darauf hin, dass einmal infizierte Menschen nicht mehr ausreichend vor einer zweiten Ansteckung geschützt sind. Auch wer positiv auf Antikörper getestet wurde, sollte daher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für die Studie waren insgesamt 365.000 Erwachsene untersucht worden. Fehlerhaft entsorgter Plastikmüll belastet das Mittelmeer. Jedes Jahr gelangen nach einer neuen Berechnung der Weltnaturschutzunion IUCN geschätzt 230.000 Tonnen Plastik in das Mittelmeer. Der Abfall stammt aus den 33 Staaten an den Küsten des Binnenmeeres und entlang wichtiger Zuflüsse wie Nil, Po und Rhön. 94% dieser Plastikströme ließen sich auf falsch entsorgten Müll zurückführen. Meeresforscher stoßen auf ein gewaltiges Korallenriff. Erstmals seit 120 Jahren hat ein Forschungsteam ein riesiges, freistehendes Korallenriff innerhalb des Great Barrier Reef entdeckt. Dies gelang einem Team des Forschungsschiffs Falkor, das sich derzeit auf einer 12-monatigen Reise zur Erforschung des Ozeans rund um Australien befindet. Nach Angaben der Stiftung Schmidt Ocean ist das neu entdeckte Riff mehr als 500 Meter hoch, 1,5 Kilometer breit und liegt mindestens 40 Meter unter der Wasseroberfläche.
Sternzeit, 27. Oktober. Uranus, der erste neue Planet. Am Wochenende erreicht Uranus, der siebte Planet im Sonnensystem, seine beste Stellung des Jahres. Er leuchtet im Sternbild Widder, ist aber nur in einem Fernglas zu erkennen. Jenseits des Saturns kam in der Antike nur noch die Sphäre der Fixsterne. Das änderte sich erst 1781, als Friedrich Wilhelm Herschel einen Lichtpunkt bemerkte, der auf keiner Sternkarte verzeichnet war. Der aus Hannover stammende Musiker und Amateurastronom arbeitete damals im englischen Bath. Das unbekannte Objekt bewegte sich Nacht für Nacht ein Stück weiter. Herschel glaubte zunächst, einen Kometen entdeckt zu haben. Erst die langsame Bewegung und das unveränderliche Aussehen ließen darauf schließen, dass dies ein unbekannter Planet war. Bis dahin erschien der Gedanke an weitere Planeten als völlig absurd. Die Benennung des neuen Objekts war etwas chaotisch. Friedrich Wilhelm Herschel wollte sich beim englischen König beliebt machen und schlug Georgium Sidus vor, Georgs Gestirn. In Frankreich wurde der Planet lange Zeit Herschel genannt, während Johann Bernoulli von der Berliner Akademie mit Hypercronius brillierte, lateinisch für über dem Saturn. Schließlich setzte sich Uranus durch, ein Vorschlag des Berliner Astronomen Johann Elert Bode. Es ist der einzige Planet, der einen griechischen und nicht römischen Götternamen trägt. Uranus ist in der griechischen Mythologie der Vater des Kronos, der dem römischen Saturn entspricht. Saturn wiederum ist der Vater des Jupiter. Der neue Planet blieb also in der Familie.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier waren vor 20.000 Neuinfektionen Ende der Woche. Und Wirtschaft und Gesellschaft fragt, ab 17.05 Uhr kommt jetzt der Lockdown-Light. Ein weiteres Thema, wie sich britische Unternehmen auf den Brexit vorbereiten. Und die Türkei ruft zum Boykott französischer Waren auf. Die Frage dann ab 17.05 Uhr, welche Folgen hat das? Und das war Forschung aktuell mit Uli Blumenthal.